Geistertaschenlampe, der Podcast. True Stories beleuchtet mit dem Licht der Geister.
Ja, es ist passiert. Das Interview mit dem Zauberer der Tiefenpsychologie musste in der letzten Folge unterbrochen werden. Wir haben uns einfach nicht von Andreas Winter trennen können. Er hat uns durch seine hypnotische Wirkung dazu gebracht, unsere übliche Folgenlänge deutlich zu überschreiten. Somit gibt es heute die Fortsetzung des Interviews mit Andreas. In dieser Folge Zauber der Tiefenpsychologie Teil 2 wird der Mann, der genau weiß, wann er sterben wird, nun gleich auf die Frage der letzten Folge antworten, die da lautete: Wie bist du zu deiner Arbeitsthese des pränatalen Einflusses auf das Leben des Menschen gekommen?
Ja, wobei die ist wirklich winzig klein. Ich bin drauf gekommen, als ich gehört habe, dass über die Nabelschnur Sauerstoff und Nährstoffe transportiert werden. Und damit war klar, dass auch Neurotransmitter transportiert werden. Und damit war die Geschichte schon fertig für mich. Ein Baby fühlt, was die Mutter fühlt. So, und da ich ja Lerntheoretiker bin, mich also damit beschäftige, wie lernen wir, ab wann lernen wir, was macht das gelernt mit uns, war klar, sobald wir Nervenzellen haben, und das ist der dritten Schwangerschaftswoche der Fall, da weiß die Mutter noch gar nicht, dass sie schwanger ist, da haben wir Nervenzellen, das heißt, die reagieren auf chemische Unterschiede, auf Milieuunterschiede, auf Botenstoffe. Wir lernen ab der dritten Schwangerschaftswoche und halten das, was wir da lernen, für ewiglich. Wir wissen ja gar nicht, dass wir im Unterleib einer Mutter hocken. Wir wissen nichts von der Welt. Wir spüren nur. Und das wird eben neuronal verschaltet, als wäre das das Leben.
Sorry. Genau dieser Punkt. Wie kannst du diesen... Ich möchte jetzt nicht kritisch klingen, aber wie kannst du denn beweisen, dass das so ist, dass das ewiglich gespeichert ist?
Das brauche ich nicht zu beweisen, das hat Jean Piaget schon gemacht mit seiner Forschung in den 60er Jahren, glaube ich, war es. Der hat gezeigt, dass Kinder einfach die haben keine Objektpermanenz, die haben kein teleologisches Denken, also kein Zeitempfinden. Da gibt es eine schon uralte, gesicherte Grundlagenforschung, dass Kinder einfach anders die Welt wahrnehmen als Erwachsene, weil die keine Relativierungsmöglichkeiten haben. Wenn du zum Beispiel jetzt in deinem Studio sitzt und, einen Schluck Wasser trinkst und es schmeckt nach Chlor, dann wirst du denken, boah, was ist denn mit den Leitungen hier im Studio los? Naja, egal, dumm gelaufen, dann ist das so. So, wenn du aber als neugeborenes Kind Muttermilch bekommst und da sind lauter Stresshormone drin, dann merkst du dir, alles klar, Milch gleich Stress und dann hast du eine Laktoseintoleranz. Mhm. Das hat mit Laktose natürlich überhaupt nichts zu tun, sondern du hast einfach nur gelernt, das, was ich da tue, ist offenbar schrecklich, weil ich habe keinen Vergleich.
Und du löst das auf und dann hat er praktisch auch kein Problem mehr mit Milch, zum Beispiel jetzt.
Genau, zum Beispiel. Okay. Genau. Oder Bienenstichallergie. Und da sind wir zu dem, was ich eigentlich noch sagen will. Dein Beispiel war mit natürliche Geburt und Kaiserschnitt und Stich und so weiter. Man darf ja nicht vergessen, erstmal werden Kaiserschnittkinder viel gründlicher im Krankenhaus nachgeburtlich untersucht als natürliche Geburten. Was heißt, natürliche Geburten sind das ja auch nicht im Krankenhaus, sind auch Krankenhausgeburten. Eine natürliche Geburt geht in die Hände der eigenen Mutter und dauert 20 Minuten. Das wäre eine natürliche Geburt. Ich kenne einige Europäerinnen, die haben das tatsächlich gemacht, aber in der Regel haben wir keine natürlichen Geburten. Aber durch den natürlichen Geburtskanal herausgepresste Kinder, die werden nicht so gründlich untersucht aufgrund der juristischen Haftung. Wenn du im Krankenhaus ein Kind mit einem Kaiserschnitt holst und da ist was nicht in Ordnung, dann verklagt der Papa das Krankenhaus in Grund und Boden. Also sind die viel gründlicher und machen also eine gründliche Blutuntersuchung und das piekst. Und das merkst du dir einfach als Baby. Du merkst dir, hey, aus heiterem Himmel werde ich gestochen, du Arschloch. Und wirst du mit 3 Jahren im Kindergarten von der Wespe auch nochmal gestochen. Das ist dann schon das zweite Mal. Und dann bist du bei so einem Test, der dann mit 20, 25 gemacht wird, viel empfindlicher als jemand, der sagt, ah ja, komm, so ein Stich. Kann schon mal passieren. Aber es ist ja auch wichtig, wann dieser Kaiserschnitt war. Wenn es noch keine Geburtswehe vorher gab, weil es ein elektiver Kaiserschnitt ist, weil die Mutter, die Tennis spielende Mutter, ihre schöne Tennisfigur nicht verlieren möchte und sagt, nein, ich lasse mir doch nicht den Unterleib aufreißen, der soll schön einen Schnitt machen, das Baby raus, dann kann ich wieder Tennis spielen. Sowas gibt es tatsächlich. Dann wird das Baby geholt völlig unvorbereitet, ohne Geburtsbereitschaft und es hatte keine Wehen. Wie gesagt, wir sind angenabelt, wir fühlen alles, was die Mutter fühlt. Und wenn wir Wehen auslösen, das macht das Baby, dann kriegen wir natürlich die Reaktion von der Mutter. Und bis zum Happy End, wenn wir dann den Plazenta-Abriss haben, also sprich irgendwann, wenn wir aus dem Mutterleib ausgetreten sind, dann merken wir bis dahin, es lohnt sich, diese Schmerzen auszuhalten, weil sie gehen vorbei. Wenn du aber einfach nur rausgeholt wird aus dem Bauch, ohne irgendeinen Schmerzreiz, und dann kriegst du noch so eine Blutentnahme um die Ohren, dann ist das für dich erstmal eine lebensbedrohliche Katastrophe. So. Deswegen, man darf nicht unterschätzen, Babys denken.
Okay. Andreas, mich interessiert, ob du als Tiefenpsychologe Lösungen im Geist, im Gehirn oder im Herzen der Menschen suchst. Also die Frage lautet, ist für dich das Gehirn gleichzeitig die Schaltzentrale und Energiequelle oder stellt für dich das Gehirn nur die Schaltzentrale dar, wodurch der Geist sich nach außen manifestieren kann? Kurz gesagt, glaubst du an einen individuellen Geist im Körper?
Ah, sehr schöne Frage. Danke, Nino. Also genau darum geht es in meinem neuen Buch »Tote kriegen keine Pickel«. Der Geist ist nicht im Körper. Okay. Das hätten vielleicht die Ärzte gerne. Dieses, ja, Körper und Geist sind untrennbare Einheit. Ein Blödsinn ist das. Eine Sinfonie und ein Orchester sind auch nicht untrennbare Einheit. Wenn du das Orchester erschießt und im Wald vergräbst, ist die Sinfonie nicht weg. Die spielt zwar gerade keiner, aber sie ist nicht weg. Und umgekehrt, nur weil da Orchestermusiker sind, heißt das noch lange nicht, dass die Sinfonie jetzt spielen. Die können vielleicht auch Folklore spielen, dann weiß der Kuckuck was. Nein, Information steuert den Körper. Und in meinem neuen Buch schreibe ich auch, dass Kraken möglicherweise intelligenter sind als wir, weil die haben ein Gehirn mehr. Kraken haben 9 Gehirne, wir haben nur 8. Und 5 davon sitzen unter der Schädeldecke und die sind auch nicht miteinander befreundet. Die linke Gehirnhälfte und die rechte Gehirnhälfte sind zwei völlig eigenständige Gehirne, wie jeder Schizophrene, der eine Balkentrennung mal erlebt hat, weiß, wenn du einem Schizophrenen, der so eine, Kaloskopie, oder so, Kalosektomie oder sowas hatte, so eine Balkendurchtrennung, dem kannst du in die rechte Hand einen Kugelschreiber geben und der weiß, das Ding, damit kann man schreiben, weiß aber nicht, wie es heißt. Und gibst du ihm den Kugelschreiber in die linke Hand, dann weiß er zwar, das ist ein Kugelschreiber, weiß aber nicht, was man damit macht. Also linke okay. Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte sind zwei eigenständige Gehirne, dann haben wir den Frontallappen, dann haben wir unser limbisches System und dann haben wir auch noch dieses ganze emotionale Getöse mit Amygdala, Zirbeldrüse und so weiter. Und dann haben wir, und das ist sehr, sehr spannend, unseren Sinus- und AV-Knoten am Herzen. Der kann eigenständige Entscheidungen treffen. Das heißt, unser Herz kann noch schlagen, wenn wir hirntot sind. Und unser Gastrointestinaltrakt von den Lippen bis zum Anus, das enterische Gehirn, wird auch von den Medizinern oft als zweites Gehirn bezeichnet, ist von zusammengenommen ein Nervengeflecht von der Größe eines Hühnereis. Das heißt, wenn wir klinisch tot sind, dann sind wir noch lange nicht tot. Wir dürfen auch zur Organentnahme nicht tot sein, weil wenn wir tot sind, dann kann man die Organe wegschmeißen. Das heißt, wenn du in deinem Organspendeausweis angekreuzt hast, ja, mache ich, dann kannst du davon ausgehen, du wirst bei lebendigem Leibe ausgeweitet. Und da gibt es das Lazarus-Syndrom. Das heißt, du springst den nochmal vom Tisch. Deswegen wird ein Mensch vor der Organentnahme, wenn er klinisch tot ist, erstmal schön narkotisiert. Der ist nämlich nicht tot. Und der dreht komplett durch, wenn du ihm plötzlich die Leber rausnimmst.
Ja, logisch.
So. Nein, der Geist steuert den Körper. Wenn der Körper dazu in der Lage ist. Das heißt, wir brauchen natürlich eine Affinität zu dem, was uns belebt. Wobei den Geist bezeichne ich eigentlich als zweite Programmstufe vom Dreien. Wir haben die Seele, wir haben den Geist und wir haben unsere Absichten. Das siehst du zum Beispiel bei Koma-Patienten. Koma-Patienten liegen da und die machen nichts. Denen erzählst du einen Witz und die lachen nicht. Aber denen wachsen trotzdem die Haare, die Fingernägel und der Bart. Und Koma-Patienten können, auch männliche, können noch eine Erektion bekommen, was die Angehörigen immer so ein bisschen verstört, ihnen zugleich aber auch Hoffnung macht. Das heißt, das BIOS, das Grundprogramm bei einem Computer, das hochgebootet wird, wenn du den Power-Knopf drückst, aber noch nicht mehr macht, das ist unsere Seele. Die sorgt dafür, dieser Körper wird belebt. So, damit hast du aber noch weder deine Muttersprache oder die binomischen Formeln auf Lager. Dafür brauchen wir den Geist. Und dann eine Ebene höher, das sind dann unsere Apps, unsere Absichten. Das heißt, die Art und Weise, wie du durchs Leben gehst, mit, keine Ahnung, ob du schwul bist oder hetero, ob du Christ oder Muslim oder was auch immer bist, das ist die höhere Programmebene. Da muss man dich erstmal irgendwie hinbringen. Und die sind aber nicht untrennbar, sind aber in ihrer Wirkungsweise voneinander abhängig. Und man kann, das habe ich in meinem neuen Buch auch geschrieben, natürlich Koma-Patienten wieder aus dem Koma rausholen. Man muss einfach nur die auf einer etwas höheren Programmebene erreichen. Wenn die also nicht durch einen Unfall oder eine Krankheit ihre Trommelfelle verloren haben, noch hören, kann man mit denen nämlich sprechen.
Hat das was mit Frequenzen zu tun?
Also Sprechen hat immer mit Frequenzen zu tun, aber du musst den halt, das ist ein funktionierender Trick, du musst den Koma-Patienten halt ruhig, nicht flüstern, ruhig ins Ohr sagen, was sie erwartet, wenn sie aus dem Koma wieder erwachen. Und da musst du, und da sind wir bei unserem Thema von vorhin, mit Relevanz, mit Fokussierung, mit Begeisterung. Du musst denen erklären, was sie davon haben, wenn sie aus dem Koma wieder aufwachen. Das muss für die so geil sein, dass sie sagen, alles klar, dann nehme ich den Stress von diesem Leben in dieser Welt nochmal auf mich. Und dann machen die Augen wieder auf. Da habe ich einen sehr abgefahrenen Fall von einer Dame, die rief mich vor einigen Jahren an und sagte, Herr Winter, Sie haben mir so schön geholfen, meine Allergie loszuwerden. Jetzt habe ich ein ganz anderes Problem. Und zwar ihr Neffe oder so war das, 19-Jähriger, der liegt im Krankenhaus in Koma schon seit Tagen und alle machen sich große Sorgen. Und ob man da irgendwas machen kann. Ich sage, ja klar, der braucht nur einen guten Grund, aus dem Koma aufzuwachen. Wie ist denn seine biografische Situation, frage ich. Und sie sagt, oh, die ist nicht so gut, weil der ist vom Zug überfahren worden und schwer verletzt und deswegen ist er in Koma. Und er war auf der Flucht vor der Polizei, wegen irgendwie Drogenhandel oder sowas. Das heißt, wenn der jemals wieder zur Besinnung kommt, dann wird er erstmal auch noch verurteilt. Also keine schönen Aussichten. Ich sage, ja, super, also da würde ich auch nicht aus dem Koma kommen. Wir brauchen irgendwas, was für ihn die Möhre an der Angel ist. Hat er eine Freundin? Ja, der hat eine Freundin. Liebt ihn? Ja, die liebt ihn sehr. Ich sage, prima. Die soll ans Krankenbett gehen und sagen, pass auf, mein Schatz, ich liebe dich. Du bist schwer verletzt, aber irgendwann machst du auch wieder deine Augen auf und dann bin ich bei dir. Und du wirst wahrscheinlich schwerst behindert sein, weil dein Körper ist komplett zertrümmert. Und du wirst wahrscheinlich sogar ins Gefängnis kommen. Aber ich liebe dich trotzdem. Und irgendwann ist dieser ganze Kram vorbei und wir werden ein glückliches Leben haben. So, ich habe der Frau gesagt, das soll seine Freundin ihm so sagen. Das hat die Frau gemacht, der Junge macht die Augen auf.
Das gibt's doch nicht. Also, das ist ja echt fantastisch.
Ich hab vor einem Jahr sogar eine Frau aus einem medizinisch induzierten künstlichen Koma geholt. Das wusste ich gar nicht, dass sie in künstlichem Koma ist. Der Mann hat mir nur gesagt, die ist in Koma. Und ich sage, ja, geh da hin, red mit ihr, bla bla bla.
Was hast du ihr versprochen?
Und man muss natürlich wissen, warum ist jemand in Koma? Und bei denen war es in der Ehe eine sehr schwierige Geschichte. Und ich habe ihm gesagt, er soll auf jeden Fall seine Frau um Verzeihung bitten. Sonst macht die Augen nicht mehr auf. Mhm. Und er soll ihr beteuern, er hat aus dem Fehler gelernt und er liebt sie. Und das hat er getan und sie hat nicht nur die Augen aufgemacht, sie hat sich sogar relativ rasch ein bisschen erholt. Die Ärzte haben also gedacht, durch den langen, diese lange Reanimation, die war irgendwie, weiß ich gar nicht, so lange in Reanimation, die müsste also im Grunde komplett hypoxisch und retardiert sein. Die Ärzte haben gestaunt, nein, die war relativ klar. Die Dame ist dann zwar trotzdem irgendwann verstorben, aber erst nachdem die beiden wirklich sich nochmal unterhalten konnten, sich ihre Liebe versichern konnten. Und es ist ja auch nicht verboten zu sterben. Also ich sage, pass mal auf, wir kommen sowieso ständig wieder. Was blöd ist, ist sich umzubringen. Weil wenn du in der ersten Klasse deine Hausaufgaben nicht machst und dein Zeugnis fälscht, dann kommst du nicht in die zweite. Du bleibst so lange sitzen, bis das so kapiert hast, wie es geht. So ist das mit dem Zyklus Leben und Tod, glaube ich auch. Es gibt eine spirituelle Evolution, wenn man mal uns vergleicht mit den Menschen noch zur Zeit um Christi Geburt. Da war das völlig normal, dass sie sich gegenseitig alle umbringen. Ja, das war völlig normal. Das war jetzt nichts Besonderes, dass sie sich da gegenseitig abschlachten. Für uns ist das nicht im geringsten normal. Es gibt so ein paar Menschen auf diesem Globus, die haben ein Messer in der Tasche und sagen, hey, wenn du mir komisch kommst, dann stech dich ab. Aber auch das ist nicht mehr so völlig selbstverständlich. Mhm. Die lernen auch langsam. Nee, es geht auch anders. Also der christliche Humanismus setzt sich 2000 Jahre nach seinem Erfinder so langsam ein bisschen.
Allmählich.
Es wird schon eine Weile dauern, bis die Christen sind.
So ist es
da. Erstmal muss der Katholizismus verschwinden, aber dann irgendwann kapieren wir die christliche Lehre.
Da schneidest du natürlich genau das richtige Thema an. Wir sind ja hier bei der Geistertaschenlampe und insbesondere ich persönlich glaube an die Existenz einer Seele, natürlich auch in der Richtung der Reinkarnation. Also ich glaube ganz fest daran, dass wir vor unserem Leben schon lebten und nach dem Leben es auch weiter tun werden. Für mich ist so, ich könnte jetzt auch ewig über Seele und Geist und so weiter reden. Es gibt für mich, je nachdem wie man es formuliert, könnte man mit dem Wort Geist alleine schon alles in einem fassen. Wenn man aber gewisse Dinge dann ein bisschen wissenschaftlicher trennt, dann kann man das ruhig auch so sagen, dass es eben eine Seele, ein Geist und ein Körper gibt. Überhaupt kein Problem damit. Das ist ja oft auch Wortklauberei. Es geht ja um die Essenz, um das Innere, um das Herz einer Sache. Unser Leitsatz, der beschreibt am besten unsere These. Das Geistige steht in Wechselwirkung mit der Materie, ist aber nicht Bestandteil der Materie, sondern eine separate individuelle Entität. Alles Geistige und alles Materielle stammt aus einer Quelle. Und das ist für mich Gott. So habe ich es auch in mein Buch geschrieben. Und jetzt komme ich zu der Frage zu dir. Das ist immer so eine Frage, die stelle ich eigentlich oft gerne, nicht jedem, aber halt gerade wissenschaftlich denkenden Menschen, wozu ich natürlich hundertprozentig dich zähle. Andreas, wie stehst du zu der Sache mit Gott?
Das ist eine sehr schöne Frage, die habe ich auch mal in einem meiner Videos beantwortet. Das Video heißt, warum erziehen wir unsere Kinder zum Arbeiten? Und ich unterscheide zwischen Gott und Götter. Und zwar habe ich mich so ein bisschen mit den sumerischen Keilschriften mal beschäftigt und ein Gros der Sekundärliteratur, die es gibt, auch durchgearbeitet. Und ich halte es für tatsächlich sehr plausibel, dass es Wesen gibt, die sich für Götter ausgegeben haben. Und wir denken immer noch, das wäre der Mann mit weißem Bart im Himmel. Das ist aber so ähnlich wie Mittelamerikaner oder Südamerikaner 1492 die Conquistadores auch für Götter gehalten haben. Und dann haben die auch die Spanier gedacht, ja, super, gute Idee, genau, wir sind Götter. Und haben dann einfach den ganzen Kontinent unterworfen. Das hat aber für mich nichts mit Gott zu tun, mit dem Ursprung allen Seins. Ich habe Gott für mich entdeckt, als ich mir den Finger geschnitten habe und gesehen habe, es blutet ein bisschen und dann stoppt die Blutung und dann irgendwann nach ein paar Tagen gesehen habe, die Wunde ist wieder zu. Das war nicht ich. Das passiert auch bei einem toten Körper nicht. Das passiert nur bei einem beseelten Körper. So. Und das ist für mich der göttliche Funke. Und in meinem neuen Buch habe ich auch geschrieben, unser Körper, der besteht ja aus 10 Milliarden Jahren alten Atomen. Meine Haut, meine Knochen, meine Fingernägel sind 10 Milliarden Jahre alt. Natürlich nicht in der Zusammensetzung. Da sind sie nur wenige Wochen alt. Unser Körper wird ständig im Grunde genommen transformiert. Erklärt uns die Physik. Ich liebäugle sehr mit der Physik. Ich halte also Spiritualität und Physik überhaupt nicht für einen Widerspruch, sondern ganz im Gegenteil.
Absolut.
Jeder Physiker erklärt uns aus dem Radio kommt keine Musik, sondern die Musik kommt vom Sender. Das Radio dudelt nur die Musik. Radio ist Körper, Musik ist Seele. Und wenn du die Antenne abbrichst, den Lautsprecher kaputt machst, ist die Musik zwar nicht hörbar, aber sie ist noch lange nicht weg. Und ich habe keine Ahnung, ob es einen Urknall gibt oder nicht. Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne keine Wahrheiten. Ich habe aber eine gewisse Vorstellung, die für mich kompatibel ist. Und ich glaube, dass wir alle göttliche Wesen sind. Wir sind beseelt von etwas ganz Wundervollem. Jeder Bergkristall zeigt mit seiner Struktur, dass da eine gewisse Rhythmik und Sequenz am Werk ist. Und wir Menschen, wir können alles Mögliche. Wir können Russisch sprechen oder Chinesisch oder Deutsch. Wir können Geige oder Klavier spielen. Wir können Schnitzen backen und, keine Ahnung, Wolkenkratzer bauen. Wir sind unfassbar fähige Wesen, aber wir sind nicht unser Körper. Ich glaube aber, dass diese Illusion eines gesetzgebenden, strafenden Gottes ein ganz mieser politischer Trick ist, weil ein echter Gott, der braucht nicht strafend hinter seinen Geschöpfen herzurennen, weil entweder er macht seine Sache ordentlich, weil er Gott ist, oder er ist kein Gott. Und ein echter Gott wird bestimmt auch nicht sagen, oh, was habe ich denn da gemacht, ich Idiot, jetzt muss ich das mal wieder wegmachen. Sodom und Gomorra verbrennen. Erde, Sintflut. Nein, das macht kein Gott. Das macht nur jemand, der gerne Gott wäre. Und solange wir glauben, es gäbe einen gesetzgebenden, strafenden Gott, haben wir auch überhaupt keine Chance, unser göttliches Potenzial zu entfalten. Ich glaube, Gesetze kann man nicht brechen. Das ist das Kennzeichen von Gesetzen. Schwerkraft zum Beispiel ist ein Gesetz und das kann auch keiner brechen. Da kann keiner sagen, oh, also für mich ist das nichts. Ich halte mich nicht an Schwerkraft. Ich schwebe jetzt einfach nach oben. Nein, das geht nicht, weil es ist ein Gesetz. Die thermodynamischen Gesetze, der Weg des geringsten Widerstandes, sind alles Gesetze, die kann man nicht brechen. Der Rest sind Regeln. Du sollst nicht in der Nase bohren, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst, keine Ahnung, was auch immer, sind Regeln. Das ist nett, wir brauchen auch bestimmte Regeln. Allerdings sollten Regeln das Zusammenleben der Gesellschaft regeln. Und ich stehe einfach auf das Vermächtnis von Jesus. Ob es Jesus hier gegeben hat oder nicht, ist mir völlig egal. Den kleinen Prinzen hat es auch nicht gegeben. Trotzdem ist das total geil, was in diesem Buch steht. Der Mensch sieht nur mit dem Herzen gut, das Auge... das Wesentliche ist das Auge unsichtbar. Ja, das hat sich Saint-Exupéry ausgedacht. Trotzdem super. Und von Jesus haben wir so ein paar Regeln, zum Beispiel, wer von euch ohne Fehl ist, der werft den ersten Stein. Mhm. Geil, super.
Absolut,
also,
ja.
Botschaft an alle Perfektionisten, entweder wirklich perfekt sein oder Klappe halten. Oder, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Da steht es auch schon im Alten Testament, aber Jesus hat es nochmal mit eigenen Worten wiederholt. Das ist, glaube ich, die Regel, die wir überhaupt brauchen fürs
Absolut.
Zusammenleben. Oder sowas wie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die gesamte Rechtsprechung der industriellen Welt sagt, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Und ich sage, pass mal auf, Jesus hat mit seinen letzten Atemzügen gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die gesamte Rechtsprechung der Industrienationen ist unchristlich. Und solange wir das nicht merken, dass das komplett unchristlich ist, wie wir leben, haben wir auch keine Chance, da rauszukommen.
Eigentlich sogar unmenschlich.
Genau, er sagt ja, ich bin des Menschen Sohn.
Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, ich liebe auch seine ganzen Sachen, die finde ich einfach toll. So Sachen wie zum Beispiel, wenn du einen Menschen im Gefängnis besuchst, dann besuchst du mich. Wenn du ein Kind aufnimmst, dann nimmst du mich auf. Das sind so Herzensdinge, wo einem das einfacher macht, also die Entscheidung im Leben. Andreas, im Myanmar und in Bali gibt es sie. Ich rede von den Palmblattbibliotheken. Ich weiß, dass du in Indien in einer warst. Ist das richtig? Würdest du uns vielleicht ein bisschen darüber erzählen? Weil, weißt du, was mein Problem ist bei der Sache? Ich habe wirklich ein Problem damit. Und zwar, ich kann mir nicht vorstellen, wie kann das sein, dass irgendjemand vor Hunderte oder was weiß ich, vielleicht sogar Tausenden Jahren irgendwas auf ein Palmblatt geschrieben hat und dann kommst du daher und er wusste, dass du kommst und sagt dir genau das und das.
Ja, aber so ist das ja auch gar nicht.
Ach so, okay.
Also ich war in Chennai, in Südindien, in Tamil Nadu, dreimal bei den Palmblatt-Bibliotheken. Und am Anfang habe ich natürlich auch gedacht, das, was du so gesagt hast, weil das sollen ja auch alle denken, da steht mein Leben. Nein, Also es ist schon sehr verblüffend. Ich bin drauf gekommen durch einen Journalisten, der für den Westdeutschen Rundfunk gearbeitet hat. Da habe ich als Student von gehört. Der war sehr kritisch und sagte, na, ich will mir das mal angucken. Und das war 1987, 88. Da war noch nichts mit Internet und so Kram. Da gab es noch nicht mal Telefaxgeräte, meine ich. Zumindest nicht verbreitet. Egal. Jedenfalls, so diese Datenübertragungswege und mal eben googeln und so, das gab es alles noch nicht.
Analog.
Und der kommt zurück von seinem Trip und ist total geflasht und sagt, das gibt's ja überhaupt nicht, was die mir da alles vorgelesen haben, woher wissen die das? Und das hat mich sehr beschäftigt, sehr neugierig gemacht. Und dann hatte ich 2016 die Möglichkeit, an so einer Reise teilzunehmen. Die hat Wolfgang Künzel damals organisiert. Das ist ein sehr bekannter Hypnotiseur gewesen, ist leider verstorben. Der war schon 10-mal da. Und ich dachte, okay, wenn der Wolfgang da hinfährt und eine Reisegruppe macht, dann will ich da auch hin, weil alleine nach Indien fahren ist nicht so meins. So also mit dem Linksverkehr und die sind alle crazy irgendwie. Mhm. Die lassen Kühe über die Autobahn laufen und kommen damit klar, ich nicht. Und dann bin ich dahin und habe einen Daumenabdruck abgegeben. Die Männer müssen einen rechten Daumenabdruck abgeben, die Frauen einen linken. Und das heißt, die wissen von dir dein Geschlecht, die können vielleicht dein Alter taxieren und die haben deinen Daumenabdruck. Mehr haben die von dir nicht. Und dann gucken die, ob die dein Palmblatt irgendwo finden. Und wenn du Glück hast, kommen die nach einer Stunde wieder und sagen, es könnte sein, dass sie es gefunden haben, wollen wir doch erstmal schauen. Und dann haben die mich gefragt, bist du vor oder nach September geboren? Ich dachte, was ist das für eine bescheuerte Frage? Jeder ist irgendwann vor oder nach September geboren. Aber gut, nehmen wir mal den kalendarischen Zyklus. Ich bin im Februar geboren, also vor September. Er guckt auf sein komisches Palmblatt, guckt mich an und sagt, wirklich? Ich sage, ja, wirklich. Und er, okay, dann bist du am Mittwoch, den 9. Februar 1966 geboren. Okay, also der 9. Februar 66 steht ja in meinem Reisepass. Du brauchst für Indien Visum. Mhm. Deine Daten sind offen. Dass das ein Mittwoch ist, okay, also das ist tatsächlich Mittwoch, das weiß ich natürlich. Gut, aber hat er vielleicht gegoogelt. Und dann sagt er zu mir, deine Eltern leben und dein Vater heißt Ernst. Ja, mein Vater heißt Ernst. Und er sagt, deine Mutter heißt Dietlinde. Also die sprechen Tamil und das Tamil wird dann in Pidgin-Englisch übersetzt und das Pidgin-Englisch wurde dann in Deutsch übersetzt. Aber ich versuchte halt das Englische so ein bisschen zu verstehen. Ja, meine Mutter heißt Dietlinde und er sagt, die heißt aber auch Mary. Ja, meine Mutter heißt Dietlinde Rosemarie, das weiß aber keiner, aber gut, es steht in ihrem Pass. Also geschenkt, kann man immer noch googeln oder wie auch immer, mit NSA-Kontakten herausfinden. Und dann sagt er zu mir, du bist das einzige Kind deiner Eltern. Und ich sag nein. Und er, doch. Ich sag, nein. Und er, doch. Und da fiel mir ein, oh, meine große Schwester ist meine Halbschwester. Das weiß aber keiner. Das ist nirgendwo behördlich vermerkt. Die hat den gleichen Nachnamen wie ich und sowas. Aber die hat tatsächlich einen anderen Papa. Okay, fand ich schon mal spannend. Dann sagte er zu mir, du beschäftigst dich mit Psychologie, du hältst Vorträge, du bist auch sehr erfolgreich und sehr beliebt und du fesselst die Leute und du wirst einmal ein kleines Büchlein schreiben, das einen großen Einfluss auf die Menschheit haben wird. So, da habe ich erstmal angefangen zu heulen, weil wie viele Leute fahren dann in so eine Palmblatt-Bibliothek, die überhaupt Bücher schreiben? Und ich schreibe ja keine Konsalik-Romane oder Pilcher oder sonst was, sondern ich will ja mit meinen kleinen Büchlein irgendwie einen Einfluss auf die Menschheit haben, einen Wohltunenden. Da hat er mich schon mal mitgekriegt. Aber gut, okay, das kriegt man ja auch mit Recherche vielleicht noch raus. Und dann hat er Dinge gesagt, die kann eigentlich so keiner wissen. Die gehen auch keinem was an, deswegen sage ich das hier nicht.
Okay.
Jedenfalls habe ich dann überlegt, alter Falter, also das ist schon eine spannende Geschichte. Und ich bin da hingefahren, ursprünglich tatsächlich, weil ich wissen wollte, wann ich sterbe. Das lesen die dir ja vor. Wenn du sie drum bittest, sagen sie dir auf den Tag genau, wann du, wo, woran, wie stirbst. Und das wollte ich. Ich wollte wissen, wann ich sterbe. Und zwar nicht, weil ich Angst vor dem Tod habe. Ganz im Gegenteil. Ich habe mich meine ganze Kindheit über mit dem Tod beschäftigt, weil ich Geister sehe. Ich mache Jenseitskontakte. Meine Eltern hatten beide ein Nahtoderlebnis. Also der Tod ist für mich jetzt nichts Besonderes. War auch selber dreimal so gut wie tot. Aber ich wollte wissen,
Planung.
Selbstständig. Ich bin selbstständig. muss ich mich irgendwie finanziell mal auf die Rente eines Tages vorbereiten oder kann ich die Korken knallen lassen? Wenn der gesagt hätte, du stirbst mit 60, hätte ich mir als erstes mal ein neues Auto gekauft. Ich sterbe aber nicht mit 60, also muss ich mein Auto erstmal reparieren lassen. Na gut. So, jetzt hat der mir aber nicht gesagt, wann ich sterbe. Der sagte auf meine Frage, okay, wann sterbe ich? Jo, steht hier nicht. Wie? Du stehst vielleicht auf einem anderen Palmblatt, vielleicht in Delhi in der Bibliothek oder was auch immer. Ich denke, was soll denn der Scheiß? Alle anderen in der Reisegruppe haben auf den Tag genau erfahren, wann sie sterben. Nur ich, der es auch wirklich wissen wollte, nicht. Schon mal komisch. Na gut, halbes Jahr später bin ich dann nochmal hin, weil ich gesagt habe, hey Leute, ihr müsst da mitkommen, das müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist der Hammer, habe eine Reisegruppe zusammengestellt, bin dahin und dann habe ich gedacht, naja, mache ich halt trotzdem auch nochmal die Geschichte mit. Und ein zweiter Palmblattleser, ein ganz anderer, hat ebenfalls mir runtergebetet, ja, dein Vater so und deine Mutter so und die leben beide.
Das Gleiche.
Oh, sagt er. Bitte?
Das Gleiche, wie der Erste, hat er dir gesagt.
Er hat ziemlich das Gleiche gesagt, aber nicht identisch. Und der sagte auch, ich sehe da Krankheit bei deinen Eltern. Tod sogar sehe ich da bei deinen Eltern. Ich denke, meine Eltern sind quicklebendig und super gut drauf und die werden 100 Jahre alt. Also 2 Monate später war meine Mutter tot. ganz plötzlich, Schlaganfall, ohne Vorzeichen, ohne irgendwas. Und auch der sagte, dass ich irgendwie mal krank werde, mich aber sehr schnell davon wieder erhole. Das hat der Erste auch gesagt. Und auch, dass ich eben irgendwie Bücher schreibe und irgendwie einen Einfluss auf die Welt haben werde. Und dann war ich noch ein halbes Jahr später nochmal da. Und der Dritte sagte auch ähnliche Sachen. Nicht identisch, auch, oh Mann, und geh mal zum Arzt, da ist irgendwas irgendwie. Und ich denke, was soll ich denn beim Arzt? Ich bin kurz davor, meine Krankenkasse zu kündigen. Was soll ich mit der Krankenkasse? Ich bin Gesundheitsberater, ich helfe Menschen, gesund zu werden. Das war im November 2017 und im Mai 2019 bekam ich von einer Ärztin gehört, du hast Krebs im Endstadium, entweder du machst sofort eine Chemotherapie oder du stirbst.
Wow.
Hoppla. Okay, habe ich natürlich dann gemacht. So, und jetzt zu deiner Frage, steht das da wirklich? Nein, das ist wie Tarotkarten. Die leiten etwas ab. Da sind diese Palmblätter und da steht auch was drauf in Sanskrit und so weiter, aber die leiten etwas ab. Ah. Die nennen sich selber Astrologers, also Astrologen.
Okay.
Die lesen in der Akasha-Chronik. Das kannst du und ich übrigens auch. Das kann jeder. Wir brauchen halt irgendein Hilfsmittel. Tarotkarten oder Lenormand-Karten oder Kaffeesatz wie der Seher aus dem Asterix oder was auch immer die so machen. Ja, das ist ja möglich, das Feld, das Carl Gustav Jung als kollektives Unterbewusstsein bezeichnet hat, was noch komplett unerforscht ist. Rupert Sheldrake nennt es morphisches Feld. Es ist ja möglich, das Feld anzuzapfen. Jeder Hellingscher Familiensteller macht das. Du stellst dich auf die Position von deinem Urgroßvater und hast plötzlich auf dem Schirm, was den eigentlich umgebracht hat oder was auch immer. Also das ist eigentlich, das soll jetzt nicht schnöselig wirken, aber es ist keine große Kunst, weil das können Menschen, das machen Menschen natürlich nicht, weil wir ja ans Fließband oder ins Bergwerk gehen sollen. Aber nein, es steht da nicht geschrieben, es ist im Grunde genommen eine Interpretationshilfe. Eine allerdings verblüffend präzise Interpretationshilfe, die mir übrigens mein Leben gerettet hat, weil auch der dritte Palmblattleser hat mir nicht gesagt, wann ich sterbe. Die haben alle gesagt, ich werde älter als 80, älter als 83, sagte einer sogar. Wann ich sterbe, wissen die nicht, dass die Roulette-Kugel rollt noch. Und ich war 2019 und 2020 war ich mit Krebs im Endstadium im Krankenhaus, also zweimal innerhalb von 18 Monaten im Grunde genommen. Und ich wusste aber, ich werde nicht sterben. Alle haben gedacht, ich sterbe. Alle. Außer meine Frau und ich. Und hätte der Palmblattleser mir da keine Angabe zu gemacht, dann hätte mich der ganze Mist, in dem ich da stecke, glaube ich, ein bisschen mehr mitgenommen.
Das glaube ich. Das ist natürlich eine psychologische, schon Kanone, wenn man jetzt so etwas hört, du wirst sterben an dem und dem Datum und dann wirst du tatsächlich volle Kanone krank und dann noch zu denken, also du aktivierst ja auch ein bisschen dein Immunsystem und alles, weil dann glaubt dir alles in dir, okay, das war's, das wurde mir vorausgesagt und dann ist es natürlich noch schwerer herauszukommen. Besser ist natürlich, man weiß gar nichts oder vielleicht sogar noch das Gegenteil, wie du gesagt hast, du wirst 83, ob das dann nachher stimmt oder nicht, war das auf jeden Fall ein Magnet, der dich eher in die Zukunft gezogen hat. Andreas, wir kommen so langsam Richtung Ende und ich möchte dir jetzt noch zwei schnelle Fragen stellen. Und zwar einmal, was war dein schlechtestes Feedback und was war deine beste Rückmeldung, wenn du das jetzt so ein bisschen einfach vom Bauch heraus...
Ja, also mein schlechtestes Feedback, das ist gar nicht so einfach, weil ich kriege sehr... sehr gute Feedbacks und wenn jemand irgendwie noch ein Problem hat, dann sage ich, okay, dann sind wir auch noch nicht fertig, dann also Ärmel hoch und dran und nochmal eine Runde und dann, ich sage immer, ohne Happy End geht keiner nach Hause. Aber ich habe tatsächlich mal eine Rückmeldung bekommen, da hatte ich ein Abnehm-Coaching mit einer Dame und die war gar nicht wirklich freiwillig bei mir, die wurde, glaube ich, von ihrem Arzt, der einfach keinen Bock mehr auf die hatte, an mich verwiesen. Und die kokettierte so ein bisschen damit, dass sie, die ist Sternzeichen Widder. Und die Widder sind für mich, das sind Pioniere, das sind Wikinger, die sind unverletzlich eigentlich. Die können auch eine ziemlich große Klappe haben, je nachdem, wie die so ticken. Das sind also keine Leisetreter. Dann habe ich also wirklich alles gegeben, um der Frau zu helfen, damit sie endlich abnehmen kann. Und eigentlich ist es ganz einfach. Du musst, wenn du abnehmen willst, nur verstehen, iss nicht, damit es dir gut geht, weil dann hältst du fest, sondern iss nur, um dich zu ernähren. Das machst du bei einer Diät, da isst du auch, um dich zu ernähren und dann nimmst du ab. So, das habe ich ihr natürlich in epischer Breite 4 Stunden lang rauf und runter vorgebetet, unter Berücksichtigung ihrer Biografie. Und dann nach 2 Wochen kriegte ich von der ein Feedback und sie sagte, da ist nichts passiert. Am Telefon sagt sie das. Und ich sage, ja, okay, und dann haben wir den Punkt noch nicht erreicht. Was ist denn los? Ja, ich habe nicht abgenommen. Ja, habe ich schon verstanden, aber was glauben Sie, warum nicht? Und sie sagt, weil es schmeckt. Was? Weil es schmeckt. Und damit hat sie mir im Grunde genommen den Mittelfinger durchs Telefon gestreckt. Von wegen, du kannst dich mit deinen Weisheiten zum Teufel scheren, ich lasse mich nicht manipulieren. So schlimm finde ich mein Übergewicht nicht, ihr findet mein Übergewicht schlimm. Ich bleibe, wie ich bin und die Oberschlauen können mich mal kreuzweise. Also da habe ich schon gedacht, Jesus Maria, du hast meine Zeit verschwendet und eine Menge Geld für bezahlt. Aber gut, kannst du ja machen, ich bin ja kein Richter. Mein schönstes Feedback war von Sarah. Sarah ist die Tochter von einer Mutter, die rief mich an und sagte, Herr Winter, ich brauche Ihre Hilfe. Ich schwöre Ihnen, ich liebe meine Tochter. Die ist 4. Aber wenn die noch ein einziges Mal nachts heulend zu uns ins Elternschlafzimmer kommt, dann bringe ich die um. Jetzt konnte ich der Frau nicht sagen, kein Problem, ich helfe der. Kommen Sie in einem halben Jahr vorbei. Ich habe leider lange Wartezeit. Ich konnte der auch nicht sagen, kein Problem, ich helfe der. Kommen Sie morgen vorbei. Weil da war ja noch eine Nacht zwischen. Ich sage, kein Problem, ich helfe der. Geben Sie mir die mal ans Telefon. Und ich sage, hallo Sarah, ich bin der Andreas Winter und deine Mama hat mir erzählt, dass du nachts weinend ins Schlafzimmer gehst. Stille, sie fühlt sich angeklagt. Ich sage, pass auf, ich glaube aber nicht, dass du doof oder frech oder böse bist, sondern ich glaube, dass du Angst hast. Und Angst ist keine Dummheit, sondern Angst ist irgendetwas, das man hat, weil man schon mal was Schlimmes erlebt hat. Kann das sein, dass du mal was Schlimmes erlebt hast? Was? Und sie sagt, ja. Sag, siehst du, ich sag dir auch, was das war. Wahrscheinlich wirst du als Baby nach der Geburt auf der Säuglingsstation gelegen haben und da sind die anderen Babys und irgendeins fängt an zu weinen und dann kommen die Krankenschwestern und gucken danach, machen das Licht an, dann fangen alle an zu weinen, sodass du gelernt hast, in der Nacht bist du nicht in Sicherheit, irgendein Mist kann passieren. Kann das sein? Ja. Okay, also pass auf. Stell dir einfach vor, du wärst ein Vogel und du fliegst über euer Haus. Du kannst aber durchs Dach gucken. Und durchs Dach siehst du die Wohnung von oben. Da ist das Kinderzimmer und das Klo und das Wohnzimmer und da ist das Schlafzimmer der Eltern. Und du siehst ja, du bist nicht alleine. Wann immer du nachts wach wirst, stell dir vor, du bist ein Vogel, fliegst übers Haus, kannst durchs Dach gucken und du siehst, da ist ja kein anderer in der Wohnung. Da sind die Eltern, die schlafen, alles ist gut. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Sag, super, dann gib mir mal wieder deine Mama. So. Die Frau sagt, Herr Winter, Was haben Sie meiner Tochter erzählt? Ich habe noch nie mitbekommen, dass sie jemandem so lange so aufmerksam zuhört. Ich sage, ja, ich habe dir erklärt, dass sie Geburtstrauma hat und das war's dann schon. So, und ein paar Monate später rief die Frau mich an und sagte, Winter, ich wollte nur noch mal Danke sagen. Seit dem Telefonat schläft meine Tochter.
Hammerhart. Also, ich muss schon sagen, das ist, du hast wirklich Talent, Andreas. Danke. Also, Respekt.
Macht ja auch Spaß. Ich liebe uns Menschen.
Hast du ja gesagt, du arbeitest schon so und so lange nicht mehr. Das ist nicht Arbeit, das ist Leidenschaft, das ist Liebe. Ich habe jetzt abschließend nur noch zwei, okay? Zwei wichtige Fragen an dich. Hast du ein Erlebnis gehabt, das für dich schon fast als unerklärliches Phänomen gelten kann? Ich meine sowas wie eine Nachricht aus dem Jenseits oder einen prophetischen Traum, irgendwas.
Ich hatte am 20. November 2020 die Prognose, dass ich nur noch wenige Stunden zu leben habe. Und wie gesagt, bestärkt durch die Palmblattleser, leuchtete mir das nicht ein. Ich fühlte mich aber so und ich sah auch so aus. Ich hatte Krebs, Lymphdrüsenkrebs im Endstadium. Boah. Brutalste Schmerzen, die auch durch Morphium und Methadon nicht mehr verschwanden. Und ich habe meine Freundin vom Krankenhaus aus angerufen und gesagt, ich will nicht mehr leben. Weil eine Hochdosis Chemotherapie, das Einzige, was den Krebs vielleicht noch dämpfen könnte, hinterlässt dich nach einem halben Jahr als kompletten Krüppel. Lunge kaputt, Augen kaputt, alles kaputt. Und einfach nur existieren will ich nicht. Da spuk ich lieber, da habe ich mehr von. Ich habe ihr gesagt, ich will nicht mehr leben. Bist du mir böse, wenn ich sterbe? Und sie sagt, nein, ich liebe dich. Du musst für mich nicht leben. Und ich sag, wow. Würdest du mich heiraten, selbst wenn du genau wüsstest, dass ich morgen sterbe? Und sie sagt, ja, ich würde dich heute noch heiraten, selbst wenn ich genau wüsste, dass du morgen stirbst. Ich sag, super, dann mache ich diese Hochdosis Chemotherapie. Hab mich in ein anderes Krankenhaus bringen lassen an dem Tag. Und der Arzt, der junge Arzt, der mich aufgenommen hat, sagte zu mir, ich saß ja im Rollstuhl, können Sie aufstehen? Und ich stand mit letzter Kraft auf und er sagte, darf ich mal? Und fasst mir unter mein Schlüsselbein, da war so ein faustgroßer Tumor, der brutal schmerzte. Tut das weh? Und ich, ja, und er, ah ja, okay, aber die Schmerzen werden wieder verschwinden, sagt er. Er sagt, wir machen jetzt gerade Ihr Zimmer fertig, Sie kriegen heute sofort die Chemo, wir bereiten Sie nicht 3 Tage lang vor. Normalerweise wird man 3 Tage lang mit Natriumchloridlösung aufgewässert, damit das Gift einem nicht sofort die Adern wegfetzt. Aber es war klar, entweder ich sterbe heute am Krebs oder ich sterbe heute an der Chemo oder ich sterbe nicht heute. So waren die Chancen. Er hatte also eigentlich nichts zu verlieren. Und wie er mir das erzählte, merkte ich, dass die Schmerzen weg waren. Und ich sagte, Herr Doktor, meine Schmerzen sind weg. Und er sagt, ja, ist doch gut. Ich dachte, die Gelegenheit ergreife ich. Ich bin offenbar gerade komplett suggestibel. Er sagt mir, die Schmerzen werden verschwinden und die sind weg. Ein halbes Jahr lang hatte ich brutalste Schmerzen. Ich sage, Herr Doktor, bitte sagen Sie mir doch, dass ich bei Ihnen wieder ganz gesund werde. Darf der gar nicht. Aber wie gesagt, der Typ stirbt ja sowieso gleich, also ist auch egal. Er sagt, natürlich werden Sie bei mir wieder ganz gesund. So, ich komme in mein Zimmer, Chemo wird angeschlossen. Nach ein paar Stunden kommt der Arzt wieder rein und sagt, Herr Winter, wie geht's Ihnen? Ich sage, gut. Er sagt, prima. Was machen die Schmerzen? Ich habe keine Schmerzen. Aha, darf ich mal? Betastet mein Körper. Tut das weh? Nö. Und das? Nö. Und das? Nö. Moment, Herr Winter, ich hole mal eben mobiles Ultraschallgerät. Er kommt mit so einem Ding wie das, scannt meinen Körper, zeigt mir den Monitor und sagt, gucken Sie mal, da ist nichts mehr. 3 faustgroße Tumore innerhalb weniger Stunden verschwunden, weil ich einfach wusste, ich werde älter als 80. Ich habe mich verlobt, ich will heiraten, ich habe den tollsten Job der Welt, ich bin Musiker, ich will noch Musik aufnehmen, ich habe ein schönes Haus, in dem ich mich wohlfühle, ich will leben, also lebe ich.
Also, das haut mich vom Hocker. Unfassbar. Da kann ich ja nur hoffen, dass das ganz viele hören, weil diese Problematik glaubt man eher einem, der das schon mal erlebt hat, der da schon mal durchgegangen ist. Sonst heißt es ja immer, ja, du hast ja leicht reden. Aber ja, du hast
es in meinem neuen Buch auch beschrieben, Tote Kreden, kleine Pickel, habe ich auch gesagt, wenn ich das nicht selber erlebt hätte, hätte ich da meine Schwierigkeiten mit der Geschichte, ganz ehrlich.
Genau, lest das Buch, Leute, von Andreas Winter. Dann zur letzten Frage. Wenn du in einem Satz, sagen wir mal, die Quintessenz deiner Erfahrungen hernimmst, um jungen Menschen einen Rat fürs Leben zu geben, was würdest du in einem Satz zusammenpressen?
Höre nicht auf die Falschen. Bei den Falschen kannst du nichts richtig machen. Bei den Richtigen kannst du nichts falsch machen. So wie du bist, bist du ein liebenswertes, göttliches Wesen. Und wer dich nicht mag, soll dich am Arsch lecken.
Also, das war nicht cool. Das war super cool mit dir. Und ich bin stolz, dich zum Gast gehabt zu haben in meinem bescheidenen Podcast der Geister. Möge dein Geist immer weiter wachsen und dein Körper in diesem Leben sich bester Gesundheit erfreuen. Andreas, mein Lieber, ich bedanke mich hiermit bei dir für die Zeit, die du dir genommen hast, und denke, dass ich kein Prophet sein muss, um vorherzusagen, dass wir einen zweiten Teil mit dir machen werden. Das nächste Mal klappt es vielleicht in einem persönlichen Termin in unserem Tonstudio hier, und dann können wir danach vielleicht sogar noch ein Bier zusammen trinken.
Gerne. Spätestens, wenn ich 84 bin.
Ja, super. Ich werde übrigens 83, aber das ist eine andere Geschichte.
Okay. Danke also, für das tolle Gespräch mit dir. War cool.
Danke. Also, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und mach's gut.
Bis dann. Tschüss.
Ciao. Wow, Toni. Das war mal eine Powerschaltung nach Iserlohn, oder? Der Andreas Winter hat schon 26 Bücher geschrieben und Tausenden von Menschen geholfen, zum Teil bei todesbedrohlichen Krankheiten und auch anderen schlimmen Erlebnissen. Und dieser Mann war bei uns zu Gast heute.
Absoluter Hammer. Also mich hat's richtig geflasht, er war richtig super. Ganz interessanter Mann. Und vor allem das mit dem Krebs, was er am Schluss erzählt hat, ja, das hat mich richtig mitgerissen. Ja, ich habe das auch schon ein paar Mal gehört, gelesen, gerade das mit dem Krebs, wenn man positiv denkt oder positiv diese Vibes mitnimmt, kann man tatsächlich irgendwie den Krebs bekämpfen. Ja, also echt super interessantes Interview, top.
Ich verstehe. Manchmal ist es wirklich genauso, wie du es gerade gesagt hast. Was sagst du, Toni? Was war denn eigentlich, also um beim Thema des Tages zu bleiben, eine deiner krassesten Entscheidungen, die du je getroffen hast?
Ja, da muss ich kurz überlegen. Ja. So spontan würde ich sagen, ja, das war damals, das war die Trennung von meiner damaligen Lebensgefährtin und meinen zwei Kindern. Ja, da habe ich lang damit gehadert, ja, ob ich mich trenne oder nicht. Ja, das war, da habe ich echt sehr lange überlegt und dann irgendwann den Entschluss getroffen, mich zu trennen. Die Kinder wollte ich noch mitnehmen, dass sie bei mir leben. Hat dann leider nicht geklappt. Aber ich muss sagen, ja, die Entscheidung, so krass wie sie war, ich habe dann eine Weile damit zu kämpfen gehabt, aber es war die richtige Entscheidung. Ja. Danach habe ich mich bis heute fühle ich mich gut, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber die war echt krass.
Es ist wieder soweit. Heute wird das Thema Entscheidungen mit der Geistertaschenlampe beleuchtet.
Da bin ich ja gespannt, was unsere Speziallampe heute dazu sagt. Ja?
Entscheidungen, diese Kraft, die Kraft der Entscheidung. Ist die einzige Kraft, die ein Mensch wirklich besitzt. Um zu verstehen, warum ihr inkarniert, versteht, dass der freie Wille das Werkzeug ist, das in der Nutzung euch von den Geistern weitestgehend unterscheidet. Das ist die Essenz eures irdischen Lebens.
Sehr schön. Die freie Entscheidung ist eine echte Superpowerkraft. Man kann uns vieles nehmen, aber nicht unsere Gedanken, oder Nina?
Exakt, Toni. Man kann unseren Körper einsperren, aber unsere Gedanken sind frei. Wie ich die Geistertaschenlampe verstehe, heißt das im Klartext, dass wir nur auf der Erde unseren freien Willen haben, weil wir nicht wissen, ob wir wirklich belohnt oder bestraft werden. Tun wir das, was wir tun, so wie wir es auch tun, weil wir das sind, was wir sind, das ist erst, sagen wir mal, echter freier Wille. Weil wir ja nicht wissen, was uns erwartet. Wir leben einfach so dahin und machen es und haben keine Ahnung, ist es okay, werden wir bestraft, gibt es danach wirklich was. Also sind wir ganz echt. Sonst wüssten wir ja, oh, ach du Scheiße, ich weiß ganz genau, aber man sieht genau, was ich tue, dann lass mich lieber das Richtige machen. Also das ist irgendwie so ein bisschen die Essenz der Freiheit. Ja, aber nun zum Schluss, was wäre dein Rat an unsere Zuhörer? Weil Ratschläge sind immer gut, um gute Entscheidungen treffen zu können. Sozusagen als deine, Toni, abschließenden Worte.
Ich bin kein so ein guter Ratgeber, ja, aber ich versuche mein Bestes. Auf jeden Fall sollten wir uns nicht manipulieren lassen, nicht auf Propaganda reinfallen. Und um es auf den Punkt zu bringen, wenn man irgendwie eine Entscheidung hat oder irgendwas entscheiden soll, finde ich, sollte man den Gedanken erst durch den Kopf gehen lassen, dann durch das Herz und dann durch den Bauch. Dann ist richtig durchgecheckt und ich denke mal, dann hast du die richtige Entscheidung im Leben oder auch getroffen, ja.
Gut, dass du das gesagt hast, lieber Toni. Einfach, irgendwann mal muss man es ja auch dann letztendlich umsetzen. Ich glaube es nicht. Es ist schon wieder soweit. Wer hat an der Uhr gedreht?
Ist es wirklich schon so spät?
Mit dieser herben Enttäuschung, dass die Folge rum ist, verabschiede ich mich von allen Zuhörern herzlichst und wünsche bis zur nächsten Folge allen viel Gesundheit und Selbstbestimmung.
Und Leute, vergesst nicht, wenn ihr uns nicht abonniert, dann findet ihr uns nicht so leicht. Wenn ihr abonniert, kostet das nichts, aber sichert euch jede neue Folge und uns helft ihr damit auch. Wir versuchen weiterhin ohne Werbung auszukommen, damit ihr ohne lästige Unterbrechungen und in Ruhe unseren Podcast hören könnt. Ich bedanke mich nun auch und wünsche angenehme Tage und lange Nächte.
Und hiermit endet die Podcast-Folge von heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und für jedes Like. Wer mehr erfahren will, geht auf www.geistertaschenlampe.com oder schreibt uns eine Frage in das Kommentarfeld. Lest gerne unser Buch Geisterthese, das ist nämlich die Basis unserer Arbeit. Wir versuchen weitestgehend ohne Werbung auszukommen, wie man hört, und finanzieren uns durch Sponsoring. Das reicht nicht immer, also bitten wir dich, uns zu abonnieren. Das hilft dir, keine Folge zu verpassen und verschafft uns mehr Reichweite. Danke vom gesamten Team Geistblick.
Next to come. Vorsicht! Kommende Folge wird euch die Luft nehmen. Ein echter Koma-Patient berichtet über seine Horrorerlebnisse, die ihm albtraumhaft zu glauben machte, dass er wochenlang in einer Kiste begraben läge. In dieser Kiste litt er tagelang an Atemnot und glaubte, die Klinik mitsamt dem Personal würden seine Freundin töten, bis er eine unbekannte Frau hörte, die ihm etwas zuflüsterte. Bei uns im Podcast Geistertaschenlampe, der Frequenz der Geister.